In der heutigen Folge sprechen Robert Sieber und ich in unserer 19. gemeinsamen Aufnahme über die wachsende Bedeutung von Software as a Service und deren konkreten Auswirkungen auf Managed Service Provider. Wir sind uns in einer Sache einig gewesen, klassische Infrastrukturleistungen gehen zurück. Der Infrastrukturhausmeister wird immer weniger gebraucht und gleichzeitig entstehen neue, komplexere Anforderungen rund um Daten, Sicherheit und Integration. Wir diskutieren in der Folge, welche neuen Services entstehen können, von Data Governance über Identitätsmanagement bis hin zu Ideen für SaaS-Monitoring, Kostenkontrolle und Datenresilienz mittels Backup der SaaS-Daten. Und wie sagte Robert mit seiner CIO-Sicht oder Ex-CIO-Sicht, ich brauche einen Plan, wie ich wieder arbeitsfähig bin, wenn ein SaaS-Dienst wegfällt. Eine zentrale Erkenntnis ist, SaaS bietet MSPs eben auch einige Chancen, wenn wir es schaffen, näher an den Business-Prozessen unserer Kunden zu arbeiten und neue Themen wie Datenidentitäten und Schnittstellen zu dauerhaften Services erweitern. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
Macht's dann hier Boom? Einen wunderschönen guten Tag. Dieses Boom war bezogen auf den Countdown, der hier gerade vor unser beider Augen lief. Ein wunderbares herzliches Willkommen bei Olaf und Robert. Bevor ich zum Intro komme, Olaf, du hast bestimmt die Zahl im Kopf, das wievielte Mal das heute ist. Das 20. oder das 19. Ja. Mal?
19, Robert.
19. Schön, dann sind wir jetzt ein Jahr
lang. Also wir jubilieren dann beim nächsten Mal.
Ja, Wahnsinn. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das da mit vier Buchstaben daherkommt. SaaS, Software as a Service. Das erleben wir ja an vielen Stellen, dass Softwarehersteller versuchen, uns A in Abo-Modelle zu bringen und B, das Ganze damit zu forcieren, indem sie sagen, nee, meine Software, die kriegst du jetzt nicht mehr on-prem, die kannst du nicht mehr installieren, die kriegst du nur noch in der Cloud oder als Software-as-a-Service-Modell. Und das betrifft ja nicht nur Business-Anwendungen wie ein SAP, ein Dativ, sondern es betrifft ja auch viele Applikationen, die unsere Kunden im Einsatz haben. Genau. Darüber wollen wir heute reden. Olaf, warum reden wir heute darüber? Was bewegt uns oder dich?
Wir können die These beleuchten, wenn damit, oder man kann mal hinsehen, was ändert sich beim Kunden? Da startet ja die Veränderung, also wenn man mal annimmt, Hersteller verändern etwas und liefern das, was sie tun, als SaaS-Lösung aus, dann verändert sich etwas beim Kunden, nämlich seine Anforderungen an gewisse Elemente seiner Infrastruktur. Somit verändert sich vielleicht auch etwas für den Managed Service Provider. Und ja, diese beiden Aspekte können wir mal getrennt voneinander betrachten, um zu schauen, ob ja im Zweifel eine Idee einer ja Weiterentwicklung oder Service-Idee, was auch immer das dann bedeuten kann. Aber wir haben noch die These, dass sich was ändert. Oder wir sagen jetzt, nee, es ändert sich nichts, dann schwenken wir spontan um. Aber vielleicht können wir da mal hinsehen, du bist ja CIO eines Endkundenunternehmens gewesen, fällt mir gerade wieder ein. Und wenn du mal diese Endkundenbrille einnimmst und zwei, drei der Lösungen, die auch bei dir im Einsatz sind, werden jetzt absehbar. Meistens hat das ja eine gewisse Ankündigungsfrist auch oder es geschieht ein bisschen modulartig. Wir stellen erst das um und dann das und dann ein Jahr später ist alles umgestellt. Was würdest du denn als Endkunde jetzt machen oder erwarten von deinem Service Provider?
Ich würde im ersten Schritt erstmal hinschauen wollen, was sich dann so verändern könnte. Und auch das hat ja wieder Wirkung, hat ja auch wieder Auswirkungen in dem Moment. Also wenn ich so in meinen alten Job zurückschaue, unter anderem in unserem Konzern, da war eine private Universität, da waren Forschungsunternehmen, da waren Technologieunternehmen, also ganz unterschiedliche Unternehmen. Und die Infrastruktur bestand ja irgendwie aus irgendwas hier mit dem Verzeichnisdienst, mit E-Mail, mit File-Services, mit Virtualisierung. Und innerhalb dieser Virtualisierung hast du dann halt Datenbankserver, hast du deine Applikationsserver. Andere Unternehmen haben ihre Applikationsserver vielleicht schon als Infrastructure as a Service irgendwo stehen, aber egal, es sind häufig noch die Server.
Genau, so, wo auch immer sie stehen und sobald, oder was sie stehen, betrieben werden.
Und sobald aus On-Prem SaaS wird, sind ja die Applikationsserver erstmal überflüssig. Das heißt, für mich als MSP fällt der Teil des Geschäftes, egal mit wem ich den realisiere, fällt erstmal weg. Für mich als Kunde kommt ja dann so eine klitzekleine Herausforderung um die Ecke. Ja, was ist denn jetzt mit der Datenhaltung? Ja, das ist dann in der Applikation, in dem SaaS mit drin, aber die Daten verarbeite ich ja noch irgendwo anders weiter. Brauche ich jetzt noch meinen Datenbankserver? Brauche ich den nicht mehr? Also da ergeben sich ja schon architektonisch interessante Konstellationen. Wo kommt dann der Datenbankserver hin? Nutzen wir vielleicht auch das als As-a-Service, was wiederum dafür bedeutet, es gibt weniger Infrastructure-as-a-Service. Und so habe ich also erstmal aus meiner Sicht eine architektonische Herausforderung, die dann in eine sicherheitstechnische Herausforderung auch endet, wenn man das mal komplett betrachtet. Authentifizierung, Autorisierung, das Ganze, also das zu integrieren. Also das wären so Dinge, die mir dann als CIO durch den Kopf gehen würden.
Ja, das glaube ich. Also je nachdem, was man jetzt unter Infrastructure subsumiert, die reine Serverleistung, ein bisschen Compute und Storage fällt weg. Es kommen vielleicht andere Dinge. Ich glaube, du hast wesentliche schon genannt. Also integrative Fragestellung, wo sind die Daten, wo sollten sie sonst noch weiter verarbeitet werden, was vorher vielleicht einfacher war, wenn das bei mir in meinem RZ, in meinem Rack, wie auch immer war. Jetzt ist das woanders, muss ich vielleicht jetzt über eine andere API daran. Also man muss sich die Prozessfrage der Daten stellen. Security hast du auch als eine Facette schon gesagt, da ändert sich bestimmt was. Und vielleicht neben dem, es fällt was weg, hat in der, sagen wir mal, Gesamtkomplexität SaaS ja vielleicht auch noch eine andere Facette, es kommt was hinzu. Denn dadurch, dass SaaS-Lösungen ja einfacher konsumierbar sind, ne? Also es fällt bei bestehenden Lösungen, ne, diese Infrastrukturfacette unten drunter weg. Aber wenn ich mal auf den Geschmack gekommen bin, dass SaaS-Lösungen ja so toll sind, ne, dann kann ich ja noch diese oder jene, also vielleicht erweitert sich das Anwendungsspektrum aufgrund dessen, dass ich eben weitere SaaS-Dinge einfach konsumieren kann, ohne dass ich mit meinem MSP über den nächsten Server sprechen muss. Na? Also ich habe vielleicht am Ende eine kleinteiligere Anwendungswelt noch als zweite Veränderung dieser ganzen SaaS-Thematik, weil ich so Einzeldienste, die nischig irgendwo bis hin zu KI, ne, irgendwo betrieben werden, halt gerne nutzen möchte. Und erfreulicherweise kann ich das tun, ohne dass irgendjemand jetzt ein Angebot für neue Infrastruktur macht. Also zumindest für Compute und Storage. Dafür muss ich aber bei den anderen Punkten, Integration, Compliance, Sicherheit, Identitäten, also die Menschen, die das benutzen. Mhm. Ich muss ja irgendwie Regelungen haben, wer darf denn auf was? Und also ich glaube, ich kriege neue Fragestellungen. Das wäre jetzt erstmal meine Grundthese zu dem SaaS-Aspekt. Es fallen die hausmeisterartigen Sachen weg. Mhm. Und es kommen intensivere Sachen, so wie Schnittstellen, Security, Identitäten managen, kommen hinzu, weil ich mache hier meinen Burggraben noch einen tiefer mit 2 neuen Servern, dann kommt da keiner ran. Das ist dann halt, wenn ich 20 SaaS-Anwendungen habe, auf die die ganzen 150 Menschen zugreifen, dann geht so Security einfach nicht mehr. Ich brauche also weiterentwickelte Modelle in anderen Aspekten, wo ich jetzt erstmal nicht per se sagen würde, damit habe ich eine geringere Einkommensstruktur etc. Ne? Also es verlagert sich aber, wenn ich wichtig sein möchte für den Kunden.
Die klassischen Arbeiten im Systemhaus fallen zum Teil weg. Ich habe andere Arbeiten.
Ich patche die Software nicht mehr oder sowas. Und den Server auch nicht mehr und das Betriebssystem auch nicht mehr. Das ist mal weg.
Genau. Da muss ich mich drauf verlassen, was der Anbieter an der Stelle tut.
Richtig.
Aber wenn ich mir jetzt gerade so den kleinen bis mittleren mittelständischen Kundenbereich vorstelle, dann haben die ja eigentlich eine Herausforderung, die sie aussitzen, behaupte ich jetzt mal. Und die ist, bevor ich in das SaaS-Tool überhaupt hineingehe, ist das ganze Thema Datenschutz. Also datenschutzrechtliche Prüfung dessen, was ich da haben möchte als Software as a Service und entsprechend Verfahren, Verzeichnis und alles, was dann an der Stelle dazugehört. Das ist etwas, was wir ja im On-Prem-Bereich, wo wir häufig ja versuchen, so wenig wie möglich Applikationen zu haben, was da überhaupt gar nicht so die Herausforderung ist. Und dadurch, dass sie irgendwo entweder in einem deutschen Rechenzentrum oder in einem deutschen Serverraum oder in einer deutschen Küche stehen, die Server, ist es auch nicht wirklich so problematisch. Aber wenn wir jetzt über weltweit verteilte SaaS-Dienste sprechen, dann hast du da schon erstmal eine riesige Herausforderung als Unternehmen, die, meine These, die meisten einfach ignorieren. Und ich dort eine Möglichkeit sehe, für den MSP genau wieder Leistungen zu realisieren, dieses zu managen.
Absolut. Also Daten, also ein Data Management and Compliance Service, wie auch immer. Also ein genaueres Wissen darüber, wo werden welche Daten ausgetauscht, verarbeitet, hingespeichert, wer kann da darauf, kommt die KI daran oder nicht, macht die nochmal was mit den Daten. Also das ganze Datenfeld, was einer Veränderung unterliegt, wenn nun mal woanders Daten verarbeitet werden und nicht mehr bei mir im Keller, dann müssen die Daten dahin, wo sie nun mal jetzt verarbeitet werden. Das glaube ich auch. Also, dass man da eigene Services, wenn man möchte und das Wissen dafür aufbaut. Daten sind so essentiell für jeden in seinem Geschäftsmodell, egal welche Daten das ist, von Produktion über CRM, über Service etc. Ich glaube, das ist ein gutes, lohnenswertes Feld, dahin zu sehen, sich mal mit Daten ganz explizit zu beschäftigen.
Und wenn wir schon bei den Daten sind, ich glaube, wir sollten auch ein bisschen mehr in Richtung Business Continuity hinschauen. Im Sinne von, was passiert, wenn der Dienst nicht mehr da ist? Und das ist ja etwas, ich habe es jetzt mehrfach wieder gelesen, gerade bei so Smart Geräten. Ich weiß gar nicht, was jetzt das letzte war. Egal, hat der Hersteller abgekündigt, macht er nicht mehr, schaltet das Rechenzentrum ab und schon habe ich Elektroschrott zu Hause, der nichts mehr kann, weil er seine Cloud nicht mehr hat. Und Ähnliches passiert ja immer wieder, gerade wenn man einfach so mal sich einen Dienst schießt, der ist dann halt mal von heute auf übermorgen nicht mehr verfügbar. Weil
dann muss ich Robert anrufen, dass er mit Claude ihn schnell nachbaut, wenn ich diese Daten was du gerade sagst, sichere für mich, dann baue ich das mit KI nach. Zurück zum Thema.
Du brauchst aber als Voraussetzung brauchst du erstmal ein Backup.
Ja, in der Tat.
So.
Ich muss mir meinen expliziten Datenzugriff sichern.
Genau.
Egal, was der Hersteller da macht. Ne?
Korrekt. Egal, ob das SaaS oder On-Prem ist, kein Backup, kein Mitleid. Ganz klar. Also, und das ist ja bei manchen SaaS-Diensten, macht ihr ein Backup? Ja, wir machen da was, aber kann ich es mir runterladen? Nein. Also muss ich Wege finden. Also das muss ich vordenken. Diesen Fall muss ich...
Nimm M365 als Beispiel. Das ist doch, oder? Ist das nicht an der Ecke?
Was?
M365 an der Ecke als Beispiel. Da gibt es doch genau M365. Aus Gründen M365 Backup Services, weil der Dienst selbst eben nicht backupt.
Doch, inzwischen haben sie ein Backup, aber der ist so teuer, echt, dass es niemand kauft. Naja, habe ich jetzt neu im Admin Center entdeckt, aber die Preise waren fürchterlich. Und also, möchte ich in derselben Infrastruktur mein Backup haben wie meine Applikation? Nein, möchte ich nicht.
Nein, ungünstig, in der Tat. Egal jetzt welcher, nichts mit Microsoft zu tun. Genau. Also, egal welcher. Wenn es um Daten geht, die durch eine SaaS-Anwendung bearbeitet werden, könnte ich schauen, dass ich die Daten noch woanders hin backup.
Meine Daten will ich mindestens an einem zweiten Ort haben.
Mhm.
So. Ob das jetzt wieder ein Rechenzentrum ist oder ob das ein Server in der Kaffeeküche ist oder eine Synology oder was auch immer, QNAP, ist egal. Aber ich will meine Daten haben. Mhm. Und ich brauche aus meiner Sicht einen Plan dafür, wie komme ich wieder zu einer funktionsfähigen Umgebung, falls mal mit dem SaaS-Dienst irgendwas schief geht. Sei es technisch oder kommerziell.
Ja, ich glaube, es kann unterschiedlich aussehen, wenn es mein Kern-ERP-Anwendung ist oder so. Ne? Also jetzt nehme an, im Handwerk gibt es ein PDS zum Beispiel als ne, All-in-One-Handwerkslösung, wie auch immer. Das kann ich jetzt nicht so schnell mal irgendwie noch ersetzen. Also das darf man sich nichtsdestotrotz bewusst überlegen. Nicht für alles lohnt es sich im Vorab. Auch ein Tool schon zu überlegen, was mit den Daten weiterarbeiten würde. Aber ich darf die Grundfrage für mich stellen und entscheiden, was tue ich denn, wenn ich diesen SaaS-Dienst nicht mehr nutze? Wo sind die Daten und wer kümmert sich dann darum, dass es weiter eine Funktion gibt?
Also mir geht es gar nicht um schon einen Ersatz zu haben, aber mir geht es primär darum, dass irgendjemand versteht, wie die Daten in dem Backup strukturiert sind und wie ich an die Rohdaten wieder rankomme.
Direkt.
So, dass man einen Discontinuity-Plan hat, wo das drinsteht. Und auch das ist wieder aus meiner Sicht eine Leistung, die ich als MSP anbieten kann. Und zwar.
Genau, weil die Datenstruktur des Dienstes, den ich da nutze, kann sich ja ändern. Also im Sinne Managed Service. Warum ist das dauerhaft? Ja, weil der vielleicht seine Datenstrukturen auch ändert.
Na, oder weil immer wieder neue Dienste hinzukommen.
Ja, weil ganz genau. Es ist und ja, da kommt die.
Wie du gesagt hast.
Und dann macht der eine KI und dann sieht's noch mal anders aus, der SaaS-Anbieter. Also Daten sind ein wichtiges Thema.
Ja, ich habe es doch gerade am Wochenende wieder bei mir erlebt. Ich habe lustige Dinge umgesetzt, Automatisierung und Analysen und so. Und plötzlich haben wir jetzt eine Subscription für eine Vektordatenbank. Einfach mal so am Wochenende.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Das macht Spaß. Ja, und das geht halt wahnsinnig schnell. Und da kommen wir vielleicht noch zu einem nächsten Punkt. Weiß ich aber gar nicht, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, ob das eine Sache ist, die man sich als MSP auf die Fahnen schreiben könnte. Das Thema FinOps, ich will gar nicht so weit gehen, sprich Cloud-Kostenmanagement. Das ist ja besonders relevant im Infrastructure-as-a-Service-Bereich, weil da kann man ja schon durchaus mal schnell arm werden. Aber auch bei der Anzahl der Subscriptions, die man dann hat als Unternehmen, auch da, glaube ich, ist ein gewisses Potenzial da, um Kosten zu sparen, aber auf jeden Fall aus meiner Sicht die Notwendigkeit, das zu steuern. Was denkst du darüber?
Also, sagen wir mal, eine zweigeteilte Sicht. Aus Endkundensicht ist das ein relevantes Thema, glaube ich. Also beide Aspekte, also 1a und 1b, sowohl im Dienst selbst, IAS, was auch immer ich da nutze, als auch die Ebene drüber, wie viele Subscriptions habe ich denn überhaupt, wo und zu welchem Thema. Endkundenrelevant, ja. Jetzt habe ich von ein, zwei größeren Dienstleistern gehört, die nicht so ganz drauf aus waren, aus Dienstleistersicht auch kostenoptimiert zu agieren. Also will sagen, dass Dienstleister, wenn sie Kosten Ich fände es gut, Dienstleister haben die Haltung, dass sie auch ihre den Teil, für den sie verantwortlich sind, dem Kunden kostenoptimiert versuchen darzureichen.
Jo.
Führt nur dazu, wenn ich das mache, dass ich im Zweifel weniger Umsatz habe, als wenn ich es nicht kostenoptimiert mache. Hab aber einen zufriedenen Kunden, der mich tatsächlich als seinen respektablen Begleiter sieht. Also wie komme ich drauf? Das Beispiel war, dass Dienstleister A von Dienstleister B, der Kunde sagt, Dienstleister B, gib bitte die Subscription zu Dienstleister A, der hat da ein tolles Kostenmanagement und kann das verbessern. Jetzt kannst du Monate warten, was nicht passiert, nämlich dass Dienstleister B das umlegt, den Schalter um, und Dienstleister A kann sich das nicht holen. Kunde auch. Dienstleister B managt diese Subscription und entweder der drückt da drauf und sagt, ich bin raus und A macht das jetzt, und das hat den, der kostenoptimiert agieren wollte, zur Verzweiflung getrieben.
Verständlich.
Ja.
Ja.
Also insofern ist ein Thema, darf man aus Kundensicht etwas erwarten, dass man da gut beraten und dauerhaft betreut wird. Und ich fände es auch toll, das machen auch alle, die es anbieten.
Ja. Es darf ja alles seinen Preis wert sein. Und wenn ich zu viel bezahle, irgendwann holt es mich ja ein als Dienstleister B.
Und ich würde jetzt neben Daten und Kosten, glaube ich, dass das Security-Umfeld sich im Sinne der Orchestrierung, wie mache ich dieses Unternehmen sicher, nochmal gravierend verändert, wenn eben nicht der große Burggraben das schützt.
Was ändert sich? Weil eigentlich wird es ja, ich gucke jetzt mal ganz platt drauf, eigentlich wird es ja weniger. Ich habe weniger Sachen, die hinter der Firewall sind. Ich muss mich um weniger Infrastruktur kümmern, um weniger Patch-Management.
Mhm.
Der Dienstanbieter verspricht mir ja alles supidupi.
Dann ist das Spitzenklasse.
Ja, verspricht
wenn
das.
Wenn Dinge verteilt sind, ich bin jetzt so ein bisschen beim Thema Identitäten in diesem Security-Kontext. Ich glaube, dass Identitäten deutlich wichtiger werden.
Ja.
Und welche Identität, und Identitäten sind ja prinzipiell, werden die ja versucht zu hacken. Also der Zugriff auf Infrastrukturen erfolgt ja nicht mit der Brechstange, sondern mit dem Kennwort, was man sich irgendwoher besorgt hat, gekauft hat, wie auch immer.
Mhm.
Und wenn jetzt alle Systeme, auf die man mit Kennworten kommt, eben nicht mehr hinter dem Burggraben stehen, das ist mein naives Bild, und ich schütze das nochmal durch den Burggraben, sondern die sind irgendwo, und wenn dann jemand die Identität nutzen kann oder sie falsch eingestellt ist oder was auch immer, glaube ich, dass das ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ist auf der einen Seite,
ja,
und auf der zweiten Seite vom Handling her für den Kunden, in einer verteilteren Welt mit zig Passwörtern irgendwo, es kann sehr schnell zu komplex werden für die einzelne Person, die jetzt nicht in einem großen Monolithen, der bei uns bin ja alt, vor 30 Jahren hatten wir im Unternehmen, da war ich in der internen IT, einen großen Raum, da standen irgendwelche Unix etc. Kisten drin, und man hatte nur quasi das, was heute Eagle ist, irgend so eine Tastatur und einen Monitor, und alle haben auf dem Ding gearbeitet, was im Keller steht. So, das ist ja jetzt nicht, das kannst du schützen, ne? Also ich glaube, Identitäten und Handhabung von wer kann worauf, das Managen dieser Identitäten, das Nicht-Klauen von Identitäten, das Absichern, ist ein größeres Feld. Weil die gleiche Person, die jetzt in 20 SaaS-Anwendungen arbeiten soll, sich auch schon allein vom Workflow nicht 20 Mal anmelden wollte. Also da steckt, glaube ich, was in diesem Identitätsthema, was man lösen darf als Service Provider.
Da hast du ja mehrere Herausforderungen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich
am
Service Provider liegt. Herausforderung 1, in der Regel heißt es irgendwie Enterprise SSO oder so, gibt es erst in der teuersten Subscription vom Anbieter. Das ist Punkt 1. Das hast du als Anbieter nicht im Griff. Das entscheidet dein Kunde. Du kannst ihn maximal beraten. Der Anmelden mit Google-Button ist wesentlich weiter verbreitet als der Anmelden mit Microsoft-Button.
Mhm.
Also bei SaaS-Applikationen mit Microsoft habe ich, glaube ich, sehe ich nur ganz selten.
Apple kommt man, also Apple, Google oder deine E-Mail-Adresse. Das sind so Alternativen, die, oder?
Aber möglicherweise gibt es dann halt noch ein Google-Konto für jeden. Kann ja ein Weg sein, damit umzugehen. So, das ist ja der eine Feld. Enterprise SSO in der teuersten Variante. Ansonsten Google, Apple, Mail. So, bei den eher Tech-lastigen habe ich jetzt gesehen, ist auch GitHub durchaus verfügbar. So, bedeutet riesige Herausforderung. Versteht aber, dass das Kundenunternehmen versteht es wahrscheinlich nicht, warum man da so viel Aufhebens drum macht. Man soll doch einfach einen Passwortmanager nehmen, dort steht alles drin, fertig ist der Lack. Bedeutet
der Passkey macht das dann. Also mein eines quasi Master-Passwort, mit dem ich dann.
Also wenn jemand hat,
wie auch immer,
Passkeys schmackhaft machen kann, bitte tut es, kontaktiert mich. Ich verstehe es nicht. Ich bleibe hier bei meinem OTP und bei meinem YubiKey.
Also man braucht eine.
Und was auch noch um die Ecke kommt, was wir ja immer wieder erleben, wie geht der Anbieter mit A, den Daten und B, noch viel wichtiger, den Identitäten um? Es gibt genügend bekannte und wahrscheinlich noch wesentlich mehr unbekannte Datenabflüsse von allen großen Cloud-Anbietern, von allen großen Software-Service-Anbietern. Und du kannst dann, du sagtest es vorhin, du kannst die Identität kaufen. Und jetzt setze mal eine regelmäßige Passwortänderung in einer SaaS-Applikation durch, in allen SaaS-Applikationen durchgehend um.
Es gibt doch sogar Studien, dass es blöd ist, regelmäßige Passwortänderungen zu haben. Schädlich ist aus Security-Gründen. Aber sei es drum.
In einer kontrollierten Infrastruktur, ja, hundertprozentig. Aber eine SaaS-Infrastruktur ist nicht kontrolliert, weil ich weiß nicht, wann das letzte Mal dort irgendwelche Dinge abgeflossen sind. Oder nimm doch ich weiß gar nicht mehr, wie der Dienst heißt. Hier gibt so eine Plattform, die von vielen Vibe-Codern genutzt wird, um ihre Applikationen zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Das sehe ich ja vorne nicht, dass das jetzt was Vibe-gecodetes ist. Und wenn das jemand macht, der wenig Ahnung davon hat, dann gibt es dort kaum Security. Mhm. Dann liegen die Daten öffentlich ohne großartige Absicherung im Netz. Das heißt, so ein Service könnte ja vielleicht auch sein, nicht nur Datenschutz, sondern ich gucke mir die Applikation vorher mal an. Ich mache mal ein Penetration-Testing oder so etwas an der Stelle, um einfach sicherzustellen, dass das, was heute bekannt ist, dort abgefangen wird. Also das ist ein größeres Problem.
Ja, vielleicht auf dem Weg zu einer verbesserten Lösung, zu keiner finalen, kann ich ja schauen, habe ich als MSP gewisse Schwerpunkte und ich versuche zumindest für die wesentlichen Anwendungen, wo auch die echt geschäftskritischen Daten liegen, nicht für alles, wo irgendwo mal ein Passwort, Google, was auch immer gebraucht wird, aber ich könnte mir ja gewisse Schwerpunkte raus, wenn es denn lohnenswert ist, gemäß meines Geschäftsmodells, mir Schwerpunkte raussuchen und sagen, gut, Microsoft hat für jeder, das haben wir. Ne, ich schaue mal genauer hin, wo gibt's eine Häufung oder habe ich von irgendeiner Gattung Kunde tatsächlich auch mehrere und kombiniere zum bisschen, ich muss es ja nicht individuell für jeden Kunden mehr überlegen, wie diese Fragestellung gelöst ist. Ich kann ein bisschen Cluster bilden und versuchen, da ein bisschen Lösung zu schaffen. Das ist zumindest mehr als gar nichts zu tun. Mhm. Ne?
Definitiv, insbesondere wenn ich vielleicht einen Branchenschwerpunkt habe, kann ich mich dann konzentrieren und dort tätig werden und da Mehrwert für den Kunden erzeugen. Wenn ich ein sehr diverses Kundenumfeld habe, dann wird es vielleicht schwierig.
Also wir haben das Datenthema, was durchaus Potenziale hat, wo man hinsehen muss. Wir haben ein Sicherheits- und Identitätsthema, wo man hinsehen darf. Auf der reinen Infrastrukturebene wird was weggehen. Das ist mal so. Gibt es noch auf einer, weiß nicht, auf einer Darreichungs-, Orchestrierungs-, wie auch immer Ebene was? Also hat tatsächlich, ich bin mal gespannt, was meinst du, hat das Endkundenunternehmen so ein SaaS-Shop mit für das Endkundenunternehmen freigegebenen, geprüften SaaS-Lösungen und die kann man sich dann da shoppen? Also wie wird das orchestriert? Darauf will ich hinaus. Also der Prozess, welche SaaS-Lösungen sind wirklich da? Welche sind freigegeben? Was passiert, um eine neue SaaS-Lösung einzuführen? Wie kriege ich dieses ganze SaaS-Thema orchestriert? Ist das ein Ding der Zukunft?
Zwei Ebenen. Das eine, was du angesprochen hast, ist dieses Shoppen, Deployen, Bereitstellen. Als du das erzählt hast, dachte ich so im Kopf, naja, das ist eher was für größere Unternehmen, glaube ich, die dann so einen internen Shop haben. Aber möglicherweise hat ja der eine oder andere heute schon Lösungen, worüber er seine PCs, seine Accounts, seine Service-Requests zur Verfügung stellt, dann spricht ja nichts dagegen, das dafür zu nutzen. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich, was Orchestrierung angeht, die Orchestrierung der Datenflüsse und die Automatisierung zwischen den einzelnen Inseln. Weil du hast ja ein CRM, hast ja vielleicht Daten, die du dann im ERP brauchst, oder du hast dann im ERP Daten, die du wieder in der Produktionssteuerung brauchst. Und ob deine Lösung, die du da nun hast, da Schnittstellen hat oder nicht, die dann direkt auf die einzelnen anderen Dienste zugeschnitten sind, ist ja egal, wenn sie APIs haben. Weil dann kann ich ja zwischen den APIs Daten hin und her schaufeln, so wie ich es benötige, und damit Geschäftsprozesse übergreifend automatisieren. Dort sehe ich ja das eine oder andere Potenzial schon seit Jahren.
Absolut. Also wir hatten ja das Daten, das war für mich da ein bisschen mit inkludiert in dem
Datenblick. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte jetzt, als du mit
Aber das ist halt ein komplexes Thema, welche Systeme sind führend, wenn sich in welchem, wo darf was geändert werden, wird in welche Systeme, nimm nur Stammdaten und wo liegt der Name, Straße, wo liegt das überall, werde. Also ne, das ist auf jeden Fall ein Feld, allerdings also bestimmt auch ein lohnenswertes, wenn man sich darauf so richtig spezialisiert, genau das sicherzustellen. Ich war beim Thema SaaS-Dienste, Orchestrierung oder so, bei dem sagen wir mal, von Transparenz, welche SaaS-Dienste habe ich überhaupt, also wie diese, sagen wir mal, IT-Services, sie managen, die da sind, wie kommt ein neuer rein, ein neuer SaaS-Dienst oder wenn einer abgeschaltet wird, also da gibt's ja ein paar, sagen wir mal, Rahmenprozesse für so eine Lösung vielleicht, die ich etablieren sollte oder als MSP zur Verfügung stellen sollte.
Also im Konjunktiv bin ich ja total bei dir.
Meine ganz
persönliche Erfahrung aus Konzernumfeld, aus mittelständigem Umfeld. Jana, gib mal bitte die Kreditkarte, ich brauche die mal kurz. Und schon habe ich einen neuen Dienst. Also ja, Ich will nicht dagegen argumentieren. Das ist total wichtig, dass es da geregelte Prozesse gibt. Aber wer will, kommt ganz schnell daran vorbei.
Ja, ich glaube absolut. Ich glaube auch weniger, und ich gehöre selber vermutlich auch zu den Menschen, die eher schnell was ausprobieren, als sich an Regeln zu halten. Aber was ich zumindest spannend fände oder mir überlegen würde, wäre ich MSP, sowas mal als Service aufzustellen, ist überhaupt eine Transparenz. Mhm. Und ich meine jetzt nicht ein bewusstes Verhindern von Missständen oder ein ein Genehmigungsprozess für was Neues. Aber zu wissen, was überhaupt da ist und es von welchen Identitäten wie genutzt wird, das wäre doch schon mal was, wo man im Zweifel, auch wenn Jana die Kreditkarte gegeben hat und alles läuft, aber wo ich doch als MSP, das ist wie Monitoring, SaaS-Monitoring, nennen wir es mal so, keine Ahnung, aber wo ich doch zumindest meinem Kunden sagen könnte, das ist der Zustand. Ich bin aus meiner Verpflichtung raus als dein IT-Dienstleister sozusagen. Ja. Ich mache dich darauf aufmerksam. Du hast folgende SaaS-Dienste im Einsatz. Ich gebe dir vielleicht noch eine Empfehlung, was das Backup von den Daten aus dem Dienst und was wir gerade hatten und dem Dienst angeht. Lieber Kunde, das hast du noch nicht. Also ne, eher so ein SaaS-Monitoring- und Management-Dienst. Da war ich eher. Nicht bei diesen ganzen Change-Prozessen oder Freigabeprozessen oder so.
Okay. Klingt gut. Bringt mich auf folgende Idee. Oder nein,
bevor jetzt müssen wir alle Hörer abschalten. Robert und Olaf entwickeln jetzt das ganz große neue Business. Ah, nee. Aber ich lasse erstmal noch die Mikros offen.
Ja, wir können es ja immer noch hinten raus rausschneiden, wenn es zu.
Ja, klar, ich schneide es weg, Robert. Hau raus.
Also was du gerade gesagt hast, wenn wir dort mal als Managed Service bleiben und wir nehmen dann das ganze Thema Datenschutz, worüber wir gesprochen haben, Business Continuity mit Backup und so mit ran, dann ist das sicherlich etwas, was man tun kann. Was mir gerade für eine Idee kam, heute steigen ja ganz viele MSPs mit einer Infrastrukturanalyse ein. Boah, wir gucken mal, was bei dir so ist und was der alte Dienstleister gemacht hat und wir geben dir Empfehlungen. Das Gleiche, mit dem, so wie du, was du beschrieben hast, kann ich ja auch mit einer, was weiß ich, SaaS-Zustandsanalyse oder so etwas machen. Wo ich sage, hey, die Gefahr ist, es gibt die Gefahr, es gibt die Kosten, es gibt die Sicherheit und wir machen jetzt mal eine Analyse. Wir zeigen dir, welche Dienste bei dir im Unternehmen genutzt werden. Wir sagen dir, was das vielleicht ungefähr kostet und wir machen dann vielleicht noch eine datenschutzrechtliche Bewertung, je nachdem, was gibt es für Verträge, was gibt es nicht. Wir gucken uns das aus einer Business Continuity Sicht an und wir gucken uns das aus einer Daten- und Sicherheitssicht noch an. Das wäre doch auch wieder so ein schönes Vorprodukt, Einstiegsprodukt, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Der das jetzt macht.
Und genau wie bei Infrastruktur.
Immer.
Bitte?
Jeder, der das jetzt nach unserem Podcast umsetzt, schickt uns beiden einfach 10%. Wir teilen das dann und dann passt das.
Also das, genau. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Robert und ich kriegen das Geld untereinander aufgeteilt. Da sind wir beide sehr zuversichtlich.
Ja.
In der Tat. Also man kann mal eine Zustandserhebung machen in dem Umfeld. Aus genau den Blickwinkeln und Dimensionen, die du gerade gesagt hast. Und man kann daraus auch ein, glaube ich, These widerlegt oder ergänzt das gerne durch eure Kommentare, eine Art Monitoring-Dienst, weil Jana hat Kreditkarte gegeben und irgendeiner hat nochmal geshoppt. Es wäre ja schön, das zumindest zu sehen, ne, dass sowas im Unternehmen passiert.
Jo, dann brauchen wir einfach die Kreditkartenabrechnung von Jana jeden Monat und dann finden wir das schon raus.
Es ist ja nicht Janas Kreditkarte, aber wie auch immer. Sie verwaltet diese Kredit. Ist egal. Ja. Also, die Orchestrierung mindestens mal im Sinne der Transparenz und einer Risikobewertung, ne, ist etwas, was dem Endkunden hilft und was vielleicht auch den MSP ein bisschen ein Stück weit auf eine sichere Seite bringt, ne, dass er im Zweifel auch sagen kann, ich habe dir dieses und jenes angeboten, ich habe dir alle Informationen, die du brauchst, für deine Entscheidungen bezüglich deiner IT zur Verfügung gestellt, ich habe Empfehlungen gegeben und ich habe was für den Infrastrukturteil, ich habe was für den SaaS-Teil, ich habe was für den Security-Teil, das gibt's ja bei Security auch, ein Security-Audit, ja? Und daraus leiten sich dann gewisse Dinge ab. Also für die unterschiedlichen zentralen Dimensionen hat man eine Analyse und auch dann ein kontinuierliches Management dieses Feldes.
Jetzt haben wir ja durchaus positiv in die Zukunft geschaut, haben geguckt, was gibt's für Herausforderungen, was gibt's für Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du das abschätzen kannst, ob du mir eine Antwort geben kannst. Was glaubst du, wenn wir jetzt so eine Transition in Richtung SaaS erleben, was glaubst du, was das erstmal an Umsatzanteilen frisst? Ohne dass man jetzt über Kompensation durch neue Services oder so nachdenkt. Hast du eine Idee?
Ich tue mich mit dem ohne schwer.
Ohne
Zukunftsvision. Aber jetzt der eine Teil des Narrativs ist, wie viel geht weg? Und die andere Frage ist, was tue ich, um das, was weggeht, zu kompensieren? Bei wie viel geht weg? ~30-40%?
Doch so viel.
Also wenn du mal alleine auf die, jetzt nehmen wir nur mal die, ich versuche mich an einer mathematischen Herleitung. Wenn du, es gibt ja so Preisspiegel am Markt, da steht, was der gemanagte Server kostet und was der gemanagte Client kostet. Ja? Ja. Auch noch Firewall oder Backup, wie auch immer, aber es geht jetzt, nehmen wir erstmal nur diese Facetten. Und der gemanagte Server ist vielleicht Faktor 6-7 teurer als der Client.
Mhm.
Also wenn der Client 15-20 Euro kostet, je nachdem, was man da alles reinpackt, bin ich beim Server schon an die 90 Euro, vielleicht 100 Euro. Manche auch drüber. Wie gesagt, das ist alles sehr. Okay. Aber der, und jetzt, wenn ich jetzt ein Unternehmen nehme, was 50 Seats hat, dann hat das vielleicht, also bei mir war immer so auf 5 Seats eine VM oder 7 Seats eine VM. Das kompensiert sich wieder ein bisschen durch, ich habe ja weniger von diesen teureren Elementen und mehr von den günstigeren. Da würde ich jetzt so auf Hälfte kommen, weil es aber noch Netzwerk gibt und andere Themen, bin ich dann so bei 30%. Also in diesem Gesamt Servicevolumen, was jemand macht, der alle Clients managt, der die Firewall managt, der das Netzwerk managt und der die Server als zentrale Infrastruktur managt, glaube ich schon, dass bei den Servern 30-40% des Umsatzes, Monatsumsatzes liegen.
Das ist ein signifikantes Problem.
Definitiv. Definitiv. Jetzt hängt es auch davon ab, du hast das ja auch, als du deine CIO-Sicht beschrieben hast, weil jetzt eine Anwendung weggeht, gehen nicht alle Server weg. Ne? Also es gibt ja ein paar Dinge, die da trotzdem noch weiter zentral laufen. Insofern mag es am Ende eine Auswirkung von 15-20% haben. Aber selbst das, wenn jetzt wirklich die meisten zentralen Anwendungen SaaS würden, ist schon signifikant. Und das bedeutet, dass ich mir überlegen muss, in den von uns benannten, jetzt mal spontan heute benannten Themen, Daten, Datenschutz, Identitäten, Orchestrierung oder Sicherheit, Identitäten und Orchestrierung, was kann ich selber aufbauen? Und ich würde auch den Blick weiten als Idee an der Stelle, im Sinne des Partnerns untereinander, da sind ein paar komplexe Fragestellungen dabei, sowohl das von dir eben eine SaaS-Audit oder wie auch immer man es nennen mag, genauso auch so eine Datenanalyse und wo liegen welche Daten, wer verarbeitet welche Daten von wo nach wo und wann. Das sind komplexe Fragestellungen. Ich würde, sagen wir mal, mir 5-6 Kernthemen überlegen und dann erstmal gucken, was gibt es da. Also nicht jetzt selber loslaufen als spontane Idee, sondern wirklich mal mich informieren. Das kann ja ein anderes Systemhaus sein, was eine gute Lösung hat oder wer auch immer. Was gibt es an der Stelle heute schon? Wer setzt sich mit diesen Themen auseinander? Und kann ich da vielleicht was in mein Portfolio aufnehmen? Das gibt's ja genauso auch bei Security Audits. Man muss heute kein Security Audit selber bauen und sich überlegen und eine Webseite dafür mit Claude machen oder wie auch immer. Man kann das dazu schalten in sein. Da musst du durch, ne? Dass ich jetzt weiß.
Ich mag Cloud. Oder Claude. Oder wie auch immer man den ausspricht. Mag ihn sehr. Oder es. Nee, KI ist ja männlich, aber darüber können wir in einem anderen Podcast reden.
Sehr gerne, schreibe ich in den Speicher. Also es gibt ja so Dinge, wo es schon etwas gibt, wie bei Security Audit. Ich muss mir das nicht selber überlegen. Ich kann mir angucken, was gibt's da schon, und im Zweifel entscheide ich mich für eine Sache davon und dann habe ich ein Security Audit. Da muss ich nur 2-3 Leute ausbilden darauf und gut ist das. Und das würde mich mal interessieren, gibt es sowas für Daten schon? Gibt es für SaaS-Orchestrierung sowas schon? Ich glaube, dass oder Identitätenmanagement über unterschiedliche Plattformen hinweg, also für all die heute benannten Themen, würde mich mal sehr interessieren, was es da schon wirklich an guten Lösungen gibt. Oder ob jemand sagt, hier, meine Hand ist oben, ich arbeite gerade dran. Mhm. Denn ich glaube, in einer Welt 5 Jahre weiter von heute wird das nicht jeder selbst machen. Das ist meine These.
Ja.
Das sind zu komplexe Themen, tiefkomplexe Themen. Das ist eben nicht der Infrastrukturhausmeister. Das sind echt komplexe Themen. Auch wenn ich ein ganz tolles Systemhaus mit 30, 50, 60, 70 Menschen bin in meinem Systemhaus, werde ich die nicht alle selbst machen können. Also ich glaube, da ist ein Feld, wo sich neue Lösungen zeigen werden.
Ja, die Frage, die mir aber, seit du mir vorhin die 30-40% genannt hast, durch den Kopf gehend, mit dem, was wir heute also besprochen haben, lässt sich das doch nicht kompensieren. Oder denkst du das? Insbesondere, weil ich ja, mit Verlaub, weil ich ja für einen gemanagten Server, wenn ich es ordentlich automatisiert habe, fürs Geld nicht viel machen muss.
Also in diesem Podcast, in dem natürlich keine Endkunden zuhören. Ne?
Naja.
Ja, also die Profitabilität von Managed Services, glaube ich, ist in der Praxis noch ein bisschen anders, als dass dafür nichts gemacht wird. Die mag, also meine 30% sind Umsatz. Auf einer Deckungsbeitragssicht ist es vielleicht am Ende maximal die Hälfte davon, vielleicht noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber nichtsdestotrotz geht es da um einen relevanten Anteil meines Geschäftsmodells. Hm. Erfreulich ist, dass nur in ganz wenigen Fällen ein, sagen wir mal, Big Bang-artiger Hammer dieses Geschäftsmodell trifft, sondern wir doch eher eine, also das passiert nur, wenn ich eine Branchenorientierung habe und keine Ahnung, ich habe immer Handwerker gemacht und hatte PDS und dann stellen die um oder wer auch immer, dann muss ich mal gucken, was ich da jetzt tue. Wenn ich aber doch diversifiziert bin, im Wesentlichen in meiner Kundenstruktur, dann passieren Dinge schleichend. Und ich glaube, ich muss eher so einen kleinen Seismograph haben, der mir diese schleichenden Dinge bewertet. Und insofern wird der Moment nicht passieren, wo 15 oder 20% weg sind auf einmal. Und jetzt stehe ich mal da und habe keinen EBIT mehr, sondern ich...
Nein.
Bitte, Robert? Ja?
Nein, das glaube ich auch nicht. Wobei in der einen oder anderen Branche kann das durchaus mal schnell passieren, wenn da ein zentraler Anbieter
das ist korrekt.
Sagt, ach komm, jetzt alles in mein Rechenzentrum. Die Web-Applikationen sind zwar so scheiße, aber wir machen es trotzdem. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Dann kann das schon mal schnell passieren, dass da alle gehosteten Terminal-Server, File-Server weg sind.
Richtig. Das heißt, intern betrachtet ein gutes Verständnis über Risiken meines heutigen Geschäfts. Da sind wir doch jetzt, oder Robert, an der Stelle?
Ja.
Wir sind ja bei Risikomanagement meines heutigen Geschäftsmodells. Welche Kunden habe ich, die wie wichtig für mein Geschäftsmodell sind? Und habe ich da Klumpenrisiken? Entweder weil ich zwei riesengroße habe und wenn die den Dienstleister wechseln, dann ist das total ungünstig für mich. Mhm. Oder habe ich Ballungen, so wie du sagst, vielleicht in einer oder zwei Branchen ist jetzt schon absehbar, dass sich da was tun wird, in einem Jahr, in 2 Jahren, wann auch immer. Und ich darf mir jetzt die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Also das darf man sich als Unternehmer oder Führungskraft im IT-Unternehmen darf man etwas Risikomanagement an der Stelle im Kontext dieser SaaS-Thematik und auch anderer im Zweifel. Aber das ist so, das ist eine Risikomanagement-Frage.
Ja. Damit lässt sich das immer sehr einfach abtun, aus einer nicht betroffenen
Beratersicht. Sag es, Robert, sag es.
Ich habe das Wort bewusst nicht in den Mund genommen. Aber ja, mein Gott, ich war jahrelang selber Berater. Wir Berater haben immer leicht reden. Und der Unternehmer, der vielleicht noch, was ja gar nicht schlecht ist, im operativen Geschäft mit drin steckt, sagt, ja, ich weiß. Und damit war das Thema dann auch schon erledigt. Vielleicht kennst du auch solche Beispiele.
Reines Hörensagen. Nein, ich glaube, dass der Berater, auch wenn er nicht viel mehr macht, als auf ein Risikomanagement hinzuweisen, dass er manchmal schon, ne, das Unterbewusste weiß, manchmal mehr, und dann wird ein Bauchschmerz erzeugt und auch der Unternehmer, die Unternehmerin handeln dann.
Ja.
Insofern vielleicht für diejenigen, die zuhören, jetzt nicht baut ein großes Risikomanagement auf, aber wenn es sowas wie ein Führungskräftetreffen bei euch gibt, die meisten haben ja alle 14 Tage, wie auch immer, kommt zusammen, könnt ihr ja mal jedem 5 Zettel geben und ein Stiftchen und sagen, schreibt mal die 5 größten Risiken für unser Geschäftsmodell auf. Dann sammeln wir die, dann ranken wir die und dann überlegen wir uns, das ist eine Aktion von einer halben Stunde, sagen wir mal 5 Führungskräfte, 6, wie auch immer, setzen zusammen. Wirklich als Übung halte ich das für relevant, das mal zu sammeln, mal zu bewerten. Und wenn dann die Entscheidung ist, und es ist auch okay, haben wir gesehen, wir haben gerade keins, wo wir jetzt handeln müssten, ist es okay. Aber vielleicht führt das, ne? Und dann macht er das einmal im halben Jahr, ne? Konstituiert ihr euch. Und macht das auf ganz simple Art. Ich brauche keine Wissenschaft dafür. Aber die Verantwortung fürs Unternehmen tragen, dürfen nicht nur den Wachstums- und Vertriebs- und wir müssen mehr verkaufen und hier muss noch mehr und was weiß ich nicht, mehr Managed Services, sondern es darf auch in gewissen Intervallen einfach dieser Risikoblick mal erfolgen. Kleine Idee am Rande.
Das ist auch eine sehr handhabbare Idee, zu gucken, was sind jetzt meine Risiken, sich zu überlegen, was mache ich, wenn das eintritt. Sehr, sehr handhabbar.
Genau.
Ja, definitiv.
Und, oder, was muss ich auf dem Radar haben, um dieses, was mache ich, anzustoßen? Also einen vorher, ne? Ich kann das vielleicht nicht verhindern, wenn es kommt, aber ich könnte mir ja überlegen, wer observiert sozusagen solche Risiken und sagt Bescheid, oh, jetzt haben die aber gesagt, dass sie das in einem Jahr fertig haben oder wie auch immer. Also auch da ist ja das erste Mal Risiken überhaupt, deren Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten zu können. Unabhängig davon, ob ich dann was tue oder nicht. Aber das Wissen um die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ein relevanter Faktor.
Ich versuche mal zusammenzufassen.
Ja, du hast schon das Intro gemacht.
Ja,
Ich
mache heute mal die Klammer. Ja. Zählt dann
Dr. Sieber.
Also,
bitte.
Ich habe gelernt, es wird einen aus meiner Sicht signifikanten Teil des Umsatzes und des Deckungsbeitrages treffen, wenn Unternehmen weiter in Richtung SaaS gehen. Das wird den Unternehmen größtenteils gar nicht viel übrig bleiben, weil Softwarehersteller sehr wohl diesen Weg auch weitergehen werden. Aufgrund, vielleicht der eine oder andere hat das Wort vielleicht schon mal gehört, Recurring Revenue. genau, warum wir Managed Services machen, wiederkehrende Umsätze, binde den Kunden. Und es braucht Ideen, was diesen Umsatz ja ausgleichen kann, diesen Verlust an der Stelle ausgleichen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir jetzt zuletzt, ist frühzeitig drauf zu gucken, zu schauen, was sind die Risiken, und das betrifft nicht nur das Thema grundsätzlich, und eine Idee dafür zu haben, was machen wir dann anstattdessen, diese Idee zu verproben oder diese Ideen zu verproben, zu schauen, wie sieht dann ein marktreifes Service, wie sieht dann ein marktreifes Produkt aus, um wenn es soweit ist, dann in der Kundenbasis Fuß zu fassen. Oder was ist denn? Fuß fassen bleiben? Nee, das Wort gibt's nicht. Egal.
Bei mir fängt es gerade, glaube ich, an zu
Schneekrieseln oder zu hageln. Deswegen bin ich jetzt gerade etwas irritiert. Und dann haben wir ja heute eine ganze Reihe von Ideen oder Themen aufgemacht. Wir haben über Datenschutz gesprochen, wir haben über Data Governance gesprochen, wir haben über Business Continuity gesprochen, wir haben darüber gesprochen, Transparenz zu schaffen, was wird denn überhaupt genutzt? Und jetzt darfst du gerne ergänzen, was ich in der Zusammenfassung vergessen habe.
Wir haben, glaube ich, auch über Identitäten und Sicherheitsszenarien gesprochen.
Das ist immer so schlimm.
Die, wo wir uns dann alle, Robert hat es uns erklärt, mit unserer Google-Adresse anmelden und dann wird alles gut. Und dann buchen wir das Zeugs halt dazu. Genau, wir haben Daten gehabt, wir haben Identitäten und Sicherheit gehabt. Wir haben diese Orchestrierungsthematik gehabt und ich glaube nicht, dass ein einzelnes Feld diese Kompensation, von der du gerade in der Zusammenfassung gesprochen hast, leisten wird. Ich glaube aber sehr wohl, dass am Ende das Gesamt-IT-Budget des Kunden in Summe, was geht zum Hersteller, der im Zweifel ja jetzt mehr Geld haben möchte als vorher, schauen wir mal, ne? Und was geht zum Managed Service Provider? Der Endkunde wird mehr zahlen als vorher.
Ja.
Hypothese 1. Und somit wird auch Hypothese 2 für den Managed Service Provider, der nicht mehr diese zentralen Infrastrukturen relativ überschaubar komplex bereitstellt, der wird ein paar neue und komplexere Sachen machen müssen, damit aber trotzdem vielleicht sogar These, eine Positivthese zum Schluss. Wir werden wichtiger für den Endkunden als vorher.
Wunderbare Vorlage, die muss ich jetzt nochmal nutzen, um für eines meiner Herzensthemen, mindestens schon so lange, wie wir hier miteinander reden, noch schon viel länger zu werden, auf die Business-Ebene gehen, auf die Prozessebene gehen. Die Datenflüsse zwischen den Applikationen, die Automatisierung von Business-Prozessen über die Grenzen einzelner SaaS-Applikationen hinweg. Da sehe ich nach wie vor, gerade in KMU-Unternehmen, also in Kundenunternehmen, sehe ich ein massives Potenzial. Aber es bedeutet halt noch ein Stück mehr Veränderung. Ich komme weg von der Infrastruktur.
Absolut.
Und
ich glaube, das
Server
wird auf jeden Fall so sein.
Bitte?
Ich glaube, das wird auf jeden Fall so sein. Wir werden weniger reine Infrastrukturbereitstellung haben. Wir werden andere Services haben. Und ich glaube, das war so mein positiv abschließender Gedanke. Diese anderen Services, für was auch immer ihr euch entscheidet aus diesem Blumenstrauß, sind wichtiger für den Kunden als das, was wir heute tun. Und für das Geschäftsmodell, Robert, was du gerade sagtest, dass der Kunde wirtschaftlich erfolgreich sind, dafür werden wir wichtigere Services stellen, als dass man per RDP auf den Terminal-Server kann.
Wunderbares Schlusswort.
In diesem Sinne,
lieben Dank.
Vielen Dank. Ich freue mich auf das 20. Mal, Robert,
ja,
was dann unser nächstes Mal sein wird.
Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Wir machen das irgendwo live.
Das sind Gedanken, die ich hatte und nicht auszusprechen wagte, weil ich nicht sicher weiß, ob ich das möchte. Aber schauen wir mal. Wir überlegen uns was, Robert. In diesem Sinne, trotze dem Unwetter da bei dir und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Mach's gut.
Gehabt dich wohl. Danke dir, Uli.